Die Aurelia von gestern. Also das heißt, es gibt eine Aurelia vor der Antarktis und danach?
Ja.
Das kannst du so klar benennen?
Doch. Deswegen ist man ja auch verdorben im normalen Markt. Also das verändert einen schon sehr. Und es schärft auf die Werte. Was will ich eigentlich, was nicht? Ich meine, Stichwort, wir sind ein paar Jahre hier, dann bin ich weg. Wir sind alle palliativ, längst vom ersten Schrei an streng genommen. Was machen wir mit der Restzeit? Was will ich wirklich?
Aurelia Hölzer war ein Jahr lang in der Antarktis als Ärztin und Leiterin einer Forschungsstation. Ich habe mit ihr über das Leben dort am Ende der Welt gesprochen, wie man als Team so miteinander umgeht, dass daraus kein Horrorfilm wird und vor allem, weshalb diese Zeit sie selbst so grundlegend verändert hat. Ich bin Peter Geide, ihr hört Talk Talk und jetzt geht's ins Eis. Ja, hallo Aurelia, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Peter, ich freue mich für die Einladung, danke.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob wir uns siezen oder duzen. Und du hast gesagt, in der Antarktis, da duzen sich eh alle, also duzen wir uns jetzt.
Genau, da gibt es einfach so wenige Menschen und die paar, die da sind, sind sofort Familie. Auch jeder, der zur Tür reinkommt, der wohnt da natürlich auch und der gehört dazu.
Du warst Stationsleiterin auf der deutschen Forschungsstation Neumayer 3. Die liegt in der Antarktis, knapp 15.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Da wart ihr zu neunt und ihr wart da monatelang isoliert, auch über den Winter. Darunter 2 Monate in völliger Dunkelheit. Das klingt heftig.
War sehr schön.
Du schreibst das auch in deinem Buch, du hast ein Buch darüber geschrieben. Es war wirklich zum Sterben schön. Du sagst, manchmal schießt mir durch den Kopf, wenn ich jetzt sterbe, ist es okay.
Ja, das ging mir sehr häufig so. Einfach
wirklich?
Weil mein
häufig?
Leben so, das hat sich so rund, so stimmig angefühlt und dann, ja.
Erklär uns noch mal kurz, was Neumayer 3 ist und was ihr da tut, weil das ist ja kein Winterurlaub, sondern ihr seid Wissenschaftlerin, Wissenschaftler und ihr habt da eine Menge Arbeit. Kannst du es noch mal kurz skizzieren?
Die Neumayer Station ist eine Forschungsstation für Polarforschung, Klimaforschung, Meeresforschung. Die wird vom Deutschen Polarforschungsinstitut Alfred-Wegener-Institut betrieben und ist ganzjährig. Das heißt, dass eben ein Team immer dort 8 Monate lang alleine bleibt, wenn alle anderen weggeflogen sind und die wissenschaftlichen Observatorien am Laufen hält. Im Sommer wird ganz viel geforscht, ganz Unterschiedliches. Und im Winter bleibt eben so ein Kernteam. Das macht die Stationstechnik, das macht die Wissenschaft und das macht die Versorgung. Also 3 Techniker, 4 aus den Wissenschaften, Koch und Arzt. Das ist das Überwinterungsteam und darauf haben wir uns beworben und das haben wir gemacht.
Und ihr wart zu 9. Das ist so die übliche Mannschaftsstärke, wenn es um die Überwinterung geht. Bis zu 50 Personen können auf der Station übernachten, können da sein.
Genau.
Aber im Winter sind 9 dort.
Genau, da hat man viel Platz. Im Sommer nicht.
Wie seid ihr denn dazu gekommen? Du hast dich beworben. Ja, warum?
Das war ein Zufall oder eine lange Kette von Polarsehnsucht und letztlich ein kleiner Zufall mit einer großen Weichenstellung. Ich wollte immer in die Polarregion seit Kindesbeinen und habe dann ja nach vielen Jahren mit viel, viel Arbeit im Krankenhaus als Gefäßchirurgin ein Sabbatjahr gemacht, bin nach Alaska gegangen, im Winter nach Norwegen und bin so dieser alten Sehnsucht gefolgt. Und als ich wieder in Deutschland war, war es nicht genug. Und wie das so ist, wenn man Lust hat, in seiner Sehnsucht zu schwelgen, habe ich einfach mal gegoogelt, ne, Arztstellen auf Spitzbergen. Das war immer der alte Sehnsuchtsort Spitzbergen. Und dann ploppte die Stellenanzeige für die Neumayer Station auf. Da kam dann nicht irgendwie die gemütliche Bretterhütte, sondern Arztchirurgie, männlich, weiblich, divers gesucht für Überwinterung auf Forschungsstationen in der Antarktis. Und dann hat es gezündet.
Und bei den anderen 8 offensichtlich auch. Das sind ja auch alles, du beschreibst sie ja auch recht ausführlich im Buch, was immer ganz schön ist. Die haben so eigene kleine Kapitel. Das sind ja alles so, naja, Glücksritter ist das falsche Wort, aber sind ja alles so abenteuerlustige Menschen, die schon einiges gemacht haben.
Ja, also keine Hallodris, aber schon, die meisten hat es schon ein bisschen durch die Gegend geweht im Leben, ja.
Und was zieht einen dahin? Was würdest du sagen?
Das ist für jeden, glaube ich, unterschiedlich, tatsächlich. Also nicht allen ging es so wie mir, dass sie schon immer diese Polarbegeisterung hatten. So, manche mögen eigentlich lieber Sonnepartys Australien und andere sind eher wegen dem Beruf da. Und am Ende haben alle eine Faszination fürs Unbekannte. Alle sind bereit, auf die große, große Verantwortung auf sich zu nehmen für die Arbeit, die man dort macht. Jede Position ist einmal besetzt, auch die Verantwortung füreinander zu übernehmen und sich auf dieses diese völlig unbekannte Einbahnstraße namens Überwinterung, sich darauf einzulassen. Und auf das Team natürlich.
Ihr habt ja, bevor ihr in die Antarktis geflogen seid, habt ihr eine Zeit lang in einer WG in Bremerhaven zusammen gewohnt, um euch kennenzulernen, um euch aneinander zu gewöhnen. Seid ihr denn eigentlich richtig mit psychologischen Tests ausgewählt worden für die Aufgabe oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, sind wir nicht. Das ist ein ganz normales Vorstellungsgespräch, das ist ein medizinischer Check. Dann fängt man im Grunde an, 4 Monate Vorbereitung. Da kann man sich natürlich auch nicht mehr verstellen. Ne? Also das ist immer noch so ein letzter Ausstieg für beide Seiten.
Gibt es das, dass die Leute dann aufhören?
Das gibt's immer wieder. Ja, das gibt's immer wieder. Aber es ist nicht so, dass ein Ersatzelf auf der Bank sitzt. Es ist schon ihr neuen Seid. Wir bilden euch aus, wir vertrauen euch. Und es ist nicht so, dass sich irgendjemand ausklügelt, wie welches Team genau zusammenpasst. Die gucken vielleicht schon so, das könnte funktionieren. Aber das wird nicht durchgerechnet, weil am Ende denken sie, normale Menschen, die kriegen von uns alles, was sie brauchen, damit es ihnen da unten gut geht. Und am Ende sind wir selber ja verantwortlich, was wir draus machen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel.
Trotzdem wird das erstaunlich, ne? Weil ich meine, ihr seid wirklich am Ende der Welt ihr seid isoliert. Da kann man nicht einfach so weg. Jetzt mit diesem modernen Kontrolldenken würde man ja sagen, oh, da muss man eine Woche psychologische Tests machen und Assessment Center, dass die top zusammenpassen und die Charaktere. Also das finde ich schon erstaunlich.
Ja, man denkt das. Es gibt ja auch viele Leute, die denken, man müsste Angst haben, wenn man keinen Highway zum Krankenhaus hat. Als würde man anfangen zu sterben, sobald man kein Krankenhaus um die Ecke hat, was man ja mitnichten tut. Aber es ist schon so, dass man wirklich eine Vielfalt an Kompetenzen, an Fachkompetenzen und Charaktereigenschaften in diesem Team zusammen hat. Man ist wirklich eine eierlegende Wollmilchsau, die da unten alles wuppen kann und auch muss, weil wir kommen 7 Monate unter keinen Umständen weg. Auch nicht, wenn einer schwer verletzt ist, auch nicht, wenn einer durchdreht. Da sitzt man einfach dort und man muss für alles Lösungen finden. Und dieses Bewusstsein macht mit jeder Situation und auch mit der Gruppe einen ganz anderen Umgang. Ich glaube, die Vielfalt ist der Trumpf. Also wenn alle ähnlich sind, das ist, glaube ich, nicht gut. Jeder hat andere Eigenschaften. Der eine ist mehr sozial, der andere ist die Ruhe selbst, wenn es knallt. Der dritte ist kreativ. Der vierte ist ein Tüftler, der sich der Technik zu... Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn das zusammenkommt und man sich verkneift, anzufangen, die anderen umzuerziehen, dann wird's super.
Was sollte man denn tun und was nicht? Ich glaube, du schreibst an einer Stelle, nehmen wir mal so ein paar apokalyptische Reiter. Zwang, Vorwürfe, Recht haben und auf den eigenen Vorteil schauen. Das ist nicht gut.
Ja, man wird dort relativ radikal, wirklich zu überlegen, was bringt uns weiter? Eigentlich zählt nur das.
Und das Team, wirklich?
Ja, uns. Also was tut der Situation gut, was tut uns als Gruppe gut? Und das steht ganz, ganz weit im Vordergrund.
Ja.
Also so meckern über Sachen, die man nicht ändern kann, damit versalzt man sich die eigene Suppe. Und so gibt es ganz viele Sachen. Und man lernt auch, finde ich, das ist vielleicht eine der größten Erkenntnisse, finde ich, aus diesem Jahr, dass man eine Wahl hat, wie man reagiert. Man fühlt sich ja sonst immer getriggert und ja, wenn der mir hier blöd kommt, dann mache ich halt so. Aber wenn der mir halt blöd kommt, dann habe ich immer noch eine ganze Farbpalette an Reaktionsmöglichkeiten. Und kann erstmal einen Schritt zurücktreten und denken, okay, wie stelle ich mich jetzt dazu? Und wenn man so, ich sag mal, besonnener damit umgeht, wie man sich zu den Ereignissen oder dem, was außenrum ist, stellt, dann wird der Alltag ein ganz anderer und die Früchte erntet man sofort. Und das machen natürlich alle im Team, weil alle sich dieser unglaublichen Verantwortung bewusst ist. Man ist total aufeinander angewiesen, aber man ist auch total frei, was richtig Tolles draus zu machen. Und die Früchte erntet man sofort, weil man wird ja nicht gestört.
Und du würdest sagen, das hast du in diesem Jahr besonders gelernt, dass man, wie sagtest du gerade, dass man nicht diese automatischen Antworten parat hat und so dieses reflexartige Reagieren auf, der kommt mir blöd, jetzt komme ich dem auch blöd. Das hast du da gelernt?
Ja, also ich bin, weiß Gott, keine Heilige, aber ich weiß, dass es auch anders geht. Meine Reaktionen sind meine Wahl und meine Verantwortung.
Habt ihr das da eigentlich irgendwie diskutiert? So und so wollen wir miteinander umgehen oder hat sich das eher ergeben?
Wir hatten in der Vorbereitungszeit Teambuilding bei einem Coach und da überlegt man sich wirklich, was ist uns wichtig, was sind unsere Werte, wie wollen wir als Gruppe sein?
Die habt ihr euch selbst gegeben?
Ja, das wird einem nicht gegeben.
Kennst du die noch?
Ja, niemanden ausschließen war dabei, auf die leisen Töne hören. Das kommt so nach und nach. Ja, erarbeitet man sich das, dass man einander unterstützt. Also bei uns war das ganz stark, dass auch einfach jeder seinen Platz hat in der Gruppe. Der ist einfach gesetzt. Man gehört dazu. Ganz, ganz egal, wie es gerade läuft.
Weihnachten. Also ihr seid wirklich am Ende der Welt, ihr seid isoliert, aber ihr habt es warm, ihr seid sehr gut versorgt, ihr habt einen eigenen Koch, ihr habt wahnsinnig viele Vorräte und so weiter. Ihr habt da auch ganz gut gelebt, ihr habt gut gegessen.
Wir haben hervorragend gelebt.
Also das ist schon mal eine richtige Voraussetzung, ne?
Ja, ja, man darf da nicht. Also es ist nicht so, dass man hungert und friert und...
Also ihr seid dann ja wirklich so in so einem Kokon und ihr könnt euch dann ja auch eure Welt, das habt ihr auch gemacht, ihr macht euch eure Welt da auch irgendwie.
Ja, es ist wie eine Bubble, in der man irgendwo gefangen, ausgesetzt ist. Man kann ja niemanden heimschicken, keine Hilfe holen, nicht einkaufen, keine Ersatzteile besorgen, nicht abfahren, keine Pause machen von diesem Ort und diesen Menschen. Man merkt irgendwann, dass die Freiheit nicht im Abfahren oder Einkaufen liegt, sondern darin, was man draus macht. Und das ist eine riesige Freiheit. Und man kann dadurch, dass man so ungestört ist, auch wahnsinnig viel gestalten. Man hat richtig viel in der Hand. Und man kann eben eine ganz tolle Zeit draus machen oder man kann sich halt ein Jahr lang an den Haaren ziehen und dann wieder heimfahren. Am Ende ist es im Zweifelsfall auch ein Job, den man halt zu machen hat. Man hat die Verantwortung für die Position, die man dort bekleidet und die Arbeit muss gemacht werden. Und der Rest ist dann halt optional. Man macht sich eine tolle Zeit oder eben nicht.
Gab es Momente, wo du gedacht hast, oh, jetzt könnte es kippen?
Nee, das nicht. Ich hatte sehr viel Vertrauen in unser Team, schon als wir abgefahren sind in Deutschland, um ins Eis zu gehen. Aber gefeit ist, glaube ich, kein Team. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie wir uns entwickeln, wie sich die Dynamik entwickeln. Aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich guten Mutes.
Du schreibst an mehreren Stellen, glaube ich, im Buch, dass Spielen eine eurer größten Ressourcen war. Warum ist denn Humor Quatsch und Kreativität? Warum sind die in so Extremsituationen, vielleicht würde man erst denken, Luxus, aber sind sie nicht? Sie sind eigentlich total hilfreich, fast schon notwendig.
Ja, ich finde, dass die Leichtigkeit und die Freude und der Frohsinn im Leben, das führt dazu, dass die Leute blühen, dass es allen gut geht. Man macht ja auch tolle Aktionen zusammen. Das verbindet auch das Team. Und es macht insgesamt so eine Grundstimmung, die trägt. Und es kann aber, glaube ich, auch total umschlagen in so eine Art Überlebensmodus, ne? Wo man dann im Hauen und Stechen endet oder in Missgunst, auf den eigenen Vorteil schielen. Ich glaube, das kann alle Wege nehmen. Aber in unserem Team, man kann auf viele Arten sich einen schönen Alltag machen. In unserem Team war das mit dem Spielen irgendwie ganz, ganz präsent. Egal, ob wir Flummi gespielt haben auf dem Flur oder unseren eigenen Escape Room oder egal was, es wird ständig und überall gespielt.
War das eine Besonderheit eures Teams? Kannst du das einordnen eigentlich? Weißt du, wie die anderen Teams da gelebt haben?
Ich glaube, viele Teams machen viel miteinander und genießen den Ort und machen richtig was draus. Ich glaube, wir waren schon besonders verspielt. Unser Coach hat immer gesagt, die Spielkinder. Aber es gab, glaube ich, auch mal ein Überwinterungsteam, die haben wahnsinnig viel gepuzzelt. Die haben diese ganzen leeren Zimmer, die sonst im Sommer bewohnt sind, haben die mit Puzzeln ausgelegt. Und das war irgendwie deren Ding. Das fanden die super.
Sind die noch da, die Puzzle?
Ich glaube nicht. Die haben sie nicht gefunden.
Du warst ja auch so Stationsleiterin, da warst du die Notärztin und du warst die Hygieneverantwortliche. Sag doch noch zwei, drei, was hast du noch gemacht?
Brandschutzbeauftragte für Gelände und Sicherheit, also Geländeerkundung, wenn man irgendwo im Eis gucken muss, ob man da hinfahren kann oder nicht. Dann Öffentlichkeitsarbeit, Laborstudien, medizinisches Studium zur Weltraummedizinforschung und dergleichen mehr.
Diese Position als Stationsleiterin, wie hast du die ausgefüllt?
Also natürlich habe ich mich mit der Frage das ganze Jahr durch befasst. Was ist jetzt richtig? Was tut uns gut als Gruppe? Wie viel formt man nicht? Also wirklich die große Frage vom Tun und Lassen. Und das ist gar nicht leicht, weil ich komme ja aus der Chirurgie und da ist man, je mehr man leitet oder wenn man irgendwann Oberärztin ist, man ist immer die macht. Also man ist immer die Stelle, wo der Bleistift das Papier berührt. Und es ist natürlich dort in der Leitungsposition ganz anders. Ich habe schon mal von den Berufen der anderen keine Ahnung. Und trotzdem habe ich den Hut auf. Aber ich habe gemerkt, am Anfang habe ich mich noch ein bisschen mehr gekümmert, nicht inhaltlich, aber auch mehr so Aktionen noch angeschoben und dies und das. Und dann habe ich mich aber immer mehr zurückgehalten, einfach gedacht, nee, Raum geben, Raum geben. Und nur da sein, wenn es klemmt. Dass man wie so ein bisschen das Öl im Getriebe ist und auch die Rückversicherung, wenn die Stricke reißen, dann stehe ich auch im Wind. Aber ansonsten weniger ist mehr, glaube ich. Weil die Leute brauchen Raum, um ihr eigenes zu entwickeln, glaube ich, um wirklich wirksam zu sein. Ich glaube, die Wirksamkeit ist dort so wichtig. Man ist eigentlich sehr ausgeliefert und wenn man die eigene Wirksamkeit wirklich ausleben kann, geht es einem gut. Und je mehr man sich zurückhält, desto mehr Raum haben alle anderen.
Was heißt denn das Raum geben? Hast du dann zu denen gesagt, mach einfach mal oder?
Eher die Frage mal in den Raum werfen, wenn man denkt, es sollte auf den Tisch. Als dass man sagt, wir machen das jetzt so und so. Man kann ja auch sagen, geputzt wird von bis, wir machen einen Plan. Oder man sagt, wie wollen wir es eigentlich mit Putzen halten? Also eher so, wenn es nicht eh aus der Gruppe kam. Vielleicht eben eher mal ein bisschen warten, ob was kommt. Oder sonst auch einfach wirklich die Frage auf den Tisch tun und ohne schon die Lösung in eine bestimmte Richtung zu schieben.
Wir hatten ja eben den Punkt, wir hatten darüber gesprochen, was man eher nicht sagen oder tun sollte. Also Zwang, Vorwürfe, Recht haben, eigener Vorteil. Umgekehrt hast du gerade auch gesagt, so diese Wirksamkeit, ist das so auch deine Erfahrung aus der Zeit, dass wenn die Menschen erfahren an sich selbst, dass sie was bewirken, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit haben, dass die anderen das wertschätzen, dass dann einfach ein gutes Team- und Gruppengefühl entsteht?
Also ich war vor ein paar Monaten auf einem Wirtschaftskongress eingeladen und da ging es darum, warum engagieren sich Menschen in Vereinen, aber machen auf der Arbeit Dienst nach Vorschrift. Menschen wollen gestalten. Es ist einfach so. Und in der Antarktis ist für Menschen, die gerne wirksam sind, ist der Tisch gedeckt. Man kann unfassbar viel machen und bewirken und man wird eben so wenig von außen beeinflusst, dass man auch die Früchte davon sofort erntet. Und das ist total ermutigend.
Aber das geht natürlich da dann irgendwie auch besonders gut, ne? Unter den Bedingungen.
Das geht besonders gut in so einer Bubble.
Deswegen ist es vielleicht auch, weil das war ja diese erste Frage oder auch immer die Vermutung, ja, ihr seid ja isoliert und 2 Monate absolute Dunkelheit, dass das eben nicht schrecklich ist, sondern dass es eine ganz schöne Seite auch hat.
Ja, das ist großartig, weil man ganz viele Lösungen finden kann. Also wenn Ersatzteile fehlen, dann haben unsere Techniker welche gebaut. Die haben sich was überlegt, die haben sich was einfallen lassen. Dann hat man da geholfen. Dann hat man auf einmal gelernt, wie man ein Rohr für antarktische Verhältnisse isoliert und. Also das macht so Spaß, auch bei den anderen so ein bisschen in die Fachgebiete reinzuwildern, ein bisschen zu helfen, da reinzuschnuppern, mitzuarbeiten. Das ist so eine Vielfalt an Tätigkeiten und eine Vielfalt an Kompetenzen, die zusammenkommen. Man hält sich ja als so 9-köpfiger Organismus. Irgendwann denkt man, ja, man kann alles irgendwie hinkriegen. Ne?
Es gibt den 9-Menschenblick. Sorry.
Ja, der 9-Menschenblick, ja.
Was ist das?
Wenn man in den Raum kommt und weiß, ob alle da sind oder nicht, ohne zu zählen. Das entwickeln, glaube ich, alle Überwinterungsteams ganz schnell.
Das heißt, man wird so eine Sippe, ne? Man wird so ein Clan.
Man wird wie so ein Vogelschwarm. Man ist immer verbunden, egal ob man sich gerade sieht oder nicht. Man hat immer alle im Bewusstsein, ob die ausgefahren sind, ob es denen gut geht. Man ist einfach kein Einzelwesen mehr. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt Geselligkeitszwang hat oder so, ne? Also wer sich mal irgendwie zurückziehen will, einen Tag ins Zimmer oder so, das ist ja gar kein Problem. Aber man hat immer die anderen im Bewusstsein. Man denkt nie nur für sich.
Du schreibst auch, einer deiner größten Ängste war, einen der Mitüberwinternden zu verlieren. Also die Tatsache, dass man den halt dann oder sie sehr gut kennt, mit der sehr viel zusammenarbeitet und dann passiert was Schlimmes, ein Unfall und jemand stirbt möglicherweise.
Und die medizinische Verantwortung zu haben und es nicht retten zu können, das ist ja sonst auch schon eine sehr große Bürde und das ist natürlich was, daran würde man sein Leben lang tragen. Ich habe mich ziemlich damit auseinandergesetzt in der Bewerbungszeit, wo ich dachte, was ist dann wirklich? Also seine Freunde zu operieren, ist schon nicht ohne. Und wenn dann noch irgendwas passiert oder auch einfach nur jemand verunfallt und selbst wenn er nicht zu retten ist, objektiv gesehen, man wird immer sich fragen, was wäre gewesen, wenn? Und damit habe ich mich wirklich, wirklich viel befasst und habe am Ende gedacht, gut, über die großen Ereignisse im Leben habe ich sowieso keine Kontrolle. Ich lasse mich drauf ein, es besteht das Restrisiko, dass es so kommt. Das ist, glaube ich, sowieso eine Haltung, die man halt einfach entwickelt, wenn man sich dafür bewirbt. Man weiß nicht, was kommt und man geht los. Man lässt sich drauf ein, aufs Restrisiko und aufs Unbekannte. Und das ist in der medizinischen Verantwortung so wie im Sozialen, wie in den ganzen Tätigkeiten, den Ort, den man nicht kennt und so weiter.
Vielleicht ist ja auch gerade das Restrisiko, was euch anzieht an der Sache.
Also sich aufs Unbekannte einzulassen, hat einen großen Reiz.
Nochmal auf diese Schönheit vielleicht zurück. Also du beschreibst im Buch ja auch unzählige Male, wie schön das da eigentlich ist. Jetzt wird man als Laie Außenstehender vielleicht denken, naja, ist halt Eis, ist halt Schnee, ist halt Sturm. Aber das trifft es ja überhaupt gar nicht, oder?
Die Atmosphäre, die zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Das ist so unfassbar rein, so weit fremdartig auch und so intensiv. Und so unfassbar friedlich. Also das ist ein Ort, der hat so eine Ausstrahlung. Das ist nicht einmal, die Optik ist ja eher fad. Aber die Atmosphäre ist unglaublich, ja, eigentlich, also irgendwo zwischen Ehrfurcht gebietend. Und man kann das gar nicht einordnen. Es ist mir ein ganz starkes Zuhause geworden, die Antarktis. Und trotzdem ist sie mir in Teilen bis zum Schluss fremd geblieben.
Vielleicht muss man das noch mal kurz beschreiben. Also was ihr da ja manchmal gemacht habt, ist, ihr seid nachts aufgestanden, weil wieder mal Polarlichter waren.
Ja.
Und ich meine, ich vermute, da ist ja ein Sternenhimmel, der muss ja unfassbar sein. Ihr könnt die Magellanische Wolke sehen.
Genau.
Das muss ja spirituell sein.
Man fühlt sich tatsächlich in einem ganz großen Zusammenhang. Man hat das Gefühl dieser Unendlichkeit, dieser Millionen, Milliarden Jahre, dieses uralte Eis unter den Füßen, das Weltall. Man weiß, man wohnt im Weltall und man weiß, man ist nur ein Wimpernschlag. Man ist hier ganz kurz zu Gast. Und das ist irgendwo ein sehr geborgenes Gefühl. Man wird sehr weit, sehr zart und man findet sich selber nicht mehr so wichtig. Das macht auf eine ganz durchdringende Art glücklich.
Kann man das mitnehmen, das Gefühl?
Zum Teil schon. Also ich kann mich da immer wieder rauszoomen. Das hat aber auch ein bisschen die Kehrseite, dass man sich hier in der zivilisierten Welt manchmal sehr fremd fühlt. Allein wenn ich mir überlege, ich habe mich heute geärgert, weil irgendwas blöd gelaufen ist, ich würde das in 5 Jahren noch jemanden interessieren, in 2 Millionen Jahren. Wenn man diese Perspektive hat, dass man auf dieser zauberhaften Kugel im Weltall schwebt, es gibt Luft, es gibt Menschen, es gibt ein Erdmagnetfeld, das einen vor Sonnenstürmen abschirmt. Es gibt so viele Wunder und man ist da einfach ein paar Jahrzehnte zu Gast und dann ist man wieder weg. Also das befreit ungemein. Und wenn man sich einfach auf den Gedanken zwischendurch einlässt, dann bin ich total rausgesummt. Und ein Jahr ist eine echte Scheibe Lebenszeit, in der man in diesem Bewusstsein ganz alltäglich lebt. Und das nimmt man natürlich als großes Geschenk im Rucksack mit nach Hause.
Macht das denn dann auch, also dieses Gefühl, dass man da so ein Sandkorn ist und oder ein Eiskristall und da ist dieses Universum, trägt das denn auch dazu bei, dass man dann in einer bestimmten Art und Weise miteinander umgeht? Dass dann halt auch bestimmte Probleme, dass man die nicht so ernst nimmt oder dass man sagt, naja, ist jetzt nicht so schlimm oder den anderen auch vielleicht nicht so irgendwie Dinge unterstellt?
Ich glaube schon, dass das zumindest in die Waagschale fällt. Und ich glaube, was auch sehr stark in die Waagschale fällt, ist, wie friedlich dieser Ort ist. So eine uralten Frieden, so eine Reinheit und dann diese unglaubliche Schönheit vom Licht, diese Naturgewalt von den Stürmen. Man ist die ganze Zeit von dieser Schönheit umgeben, aus jedem Fenster, aus dem man schaut. Jedes Mal, wenn man rausgeht, wir sind ja ganz viel rausgegangen. Wir haben ja auch bei minus 30 Grad Ausflüge gemacht, mit Picknick, mit komm, wir fahren an die Bucht und schauen uns den Mondaufgang an, weil gerade ein besonders epischer Mond aufgeht. Also sowas haben wir ganz viel gemacht und diese Schönheit beglückt einen und die macht einen auch gleich milde mit den anderen Menschen. Also wenn es einem gut geht, ist man ja auch immer netter. Ja,
du beschreibst im Buch auch, dass irgendwann kommt so ein Punkt, dass man unverblümter wird im Umgang miteinander oder gewisse, wie soll ich sagen, zivilisatorische Standards fallen irgendwann, oder?
Ja, man wird irgendwie ungehemmter. Also das war bei uns nicht so, dass wir jetzt im hygienischen Sinne verwahrlost sind, aber man kennt sich so gut, man kennt sich ohne Fassade, weil man kann sich ja ohnehin nicht voneinander verstecken und deswegen bemüht sich auch niemand mehr um eine Fassade. Also das ist auch ganz befreiend, aber vermutlich ist es für Außenstehende auch leicht schräg.
Hast du mal ein Beispiel?
Viele kleine Dinge. Also dass man einfach ungeniert das macht, was man irgendwie toll findet. Egal, also die dreifache Portion Sahne nehmen oder einfach, ich glaube Leute, die sind einfach auf den Händen durch den Labortrakt gelaufen, weil ihnen gerade danach war oder es wurden irgendwelche Kartons den anderen immer in den Weg gestellt. Irgendwelche Kunstwerke aus Kartons wurden überall aufgetürmt. Ja, Lieferkartons von Wetterballons und was nicht alles. Das ist irgendwie so ein Spiel geworden, was sich durchs ganze Haus gezogen hat. Ja, also das würde ich jetzt in der Klinik nicht unbedingt machen.
Nee.
Irgendwo Kartons anderen in den Weg stellen und lustige Sachen damit machen. Und da wäre man schon auffällig.
Wahrscheinlich. Also es klingt auch sehr kindlich. Ne? Also
durchaus, durchaus. Ungeniert kindlich auch, ja.
Ja, aber dieses Ungeniertsein ging nicht so weit, dass man irgendwie ohne Unterhose rumrennt.
Nee, ich glaube, wir waren alle sehr zivilisiert. Also es gab noch nicht mal lange Bärte oder irgendwie die überbordende, nee. Ich glaube, übers Jahr kriegen viele Sockenlöcher. Nee, das gar nicht.
Es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt, A smooth sea never made a sailor. Also, dass man kein Seemann wird, wenn die See nur glatt ist.
Ja.
Du formulierst das nicht ganz aus in dem Kapitel, aber es gab ja Druck, Reibung. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Was macht man dann in der Situation, wenn man nicht raus kann, wenn man nicht weg kann?
Also, das ist ja natürlich, kann man nicht ein Jahr und muss man ja auch gar nicht. ein Jahr ohne Konflikte durchkommen. Aber die Frage ist immer, eskaliert man und chronifiziert man oder nicht? Und auch da geht es wieder darum, was tut uns jetzt gut? Worum geht es eigentlich? Will ich hier nochmal jemandem was reindrücken? Will ich nochmal recht gehabt haben? Oder was, wenn ich echt mit Verständnisbereitschaft gucke, was ist hier eigentlich Missverständnis gewesen? Aber es ist schon, wie ich es auch in dem Kapitel beschrieben habe, das ist, wenn man dort einen Konflikt hat und wir hatten sehr wenige, da beben alle Etagen, weil man ist Freunde, Mitbewohner, Familie, Kollegen. Wir haben nur einander. Und wenn es dann bebt, dann gibt es gar keine andere Insel mehr. Und das hat was sehr Erschütterndes. Und dann weiß man ja auch nicht, ist das jetzt der Anfang vom Ende, wird das ganze Jahr so oder hat es halt einfach mal gerumpelt. Ja, weil es sind alle immer so ein bisschen so, bloß nicht, dass der Burgfrieden kippt. Und wenn man aber wirklich, wenn sich alle bemühen, dann wird's gut.
Weißt du noch, was es für eine Situation war?
Ja, das weiß ich schon noch. Das war am Ende ein Missverständnis, was bei mehreren ja, empfindliche Punkte getroffen hat, die Kombi aus beidem.
Und was habt ihr dann gemacht? Oder was hast du gemacht als Stationsleiterin? Weil ich habe das vorhin auch so verstanden, du hast dich vielleicht auch in besonderem Maße für das Zusammenleben verantwortlich gefühlt.
Ja. Ich habe mich dann schon auch immer hinterfragt, also und auch versucht, mir vorzustellen, was vielleicht eine ganz andere Perspektive auf die Sache sein könnte. Und dann reden und alles auf den Tisch packen und sich aber auch auf den Nenner besinnen, auf die Wertschätzung, aufs Gemeinsame. Und da waren wir ganz schnell wieder. Das hilft wirklich auch, was wir in der Vorbereitungszeit auch tatsächlich geübt haben. Wir haben ja auch tatsächlich Konflikte geübt,
In
an ganz
Rollenspielen.
in Rollenspielen, an
Okay.
konkreten Beispielen.
Das war in dieser WG in
Genau,
Bremerhaven.
aber mit einem Coach, genau. Und da merkt man ganz genau, was funktioniert nicht, was eskaliert, was bringt uns weiter, was fällt uns auch allen schwer. Da haben wir alle gemerkt, wie unglaublich schwer es ist, was anzusprechen, was einen bedrückt. Wenn man das auf dem Schirm hat und irgendjemand sagt was und es kommt vielleicht noch so verquer raus, dass man dann erstmal sagt, ja, danke für deinen Mut, weil im Grunde, wenn wir es auf den Tisch packen, kann es gut werden. Und dass man nicht, ja, das ist aber so und so blöd formuliert, so geht's ja gar nicht. Im Grunde hat sich da jemand ganz doll ein Herz gefasst und vielleicht kam es ein bisschen krumm.
Und das hast du da gelernt, auch durch das Coaching und durch die Zeit dort? Oder warst du vorher auch schon so?
Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt immer kann, aber man wird schon in der Vorbereitungszeit sehr wachsam in diesen Dingen und das nimmt man mit. Das heißt nicht, dass man alles kann, aber man misst dem viel Bedeutung bei und eben auch die Möglichkeit, die anderen Perspektiven vielleicht noch mehr zuzulassen.
Um es nochmal deutlich zu machen, du schreibst das ja auch, gefürchtet sind vor allem chronische Konflikte,
Ja.
die das Teamgefüge zersetzen können.
Ich denke ja, weil das zermürbt alle. Nur chronische Konflikte zermürben alle. Und ein Konflikt, der sich um eine Sache dreht, der ist natürlich lösbar. Und solange die persönliche Wertschätzung davon jetzt nicht deswegen in den Brunnen geworfen wird, dann kommt man da auch gut wieder raus.
Es gibt etwas, das ist das Third Quarter Phenomenon. Kannst du mal kurz beschreiben, was das ist und wie euch das betroffen hat?
Im Grunde wird die Überwinterung in Quartale eingeteilt. Und man denkt ja immer, die dunkle Jahreszeit, wenn die Sonne nicht aufgeht, ist die schlimmste, aber die schwierigste, und das ist dieses Third Quarter, also das dritte Quartal, ist, wenn die Sonne wieder da ist. Die Überwinterung ist durch, die Sonne ist wieder da, man ist unglaublich dünnhäutig, man passt eigentlich gar nicht mehr so in sein altes Selbst und auf einmal ist es alles wieder hell und schnell und der Sommer kommt auf einen zu. Binnen 2, 3 Monaten steht der Sommer vor der Tür. Mit Flugzeugen, mit Menschen, mit einer ganz dichten Station, mit einer drohenden Abreise. Und das ist bekannt, dass man dort reizbar ist und es auch mehr Konflikte gibt. Vielleicht hat man sich auch ein Stück weit satt. Also bei uns fiel das sehr, ja, gering eigentlich aus. Also selbst das letzte Quartal war großartig. Aber ich habe schon gemerkt, dass an manchen Stellen einfach die Geduld ein bisschen kürzer wurde. Man geht schon durch die Jahreszeiten, auch als Team und auch als Einzelperson, durch so unterschiedliche Phasen durch. Und ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir uns sehr, sehr mochten. Aber es ist schon so, dass man sich irre gut kennt. Also ich weiß noch, wenn ich in meinem Büro morgens saß und irgendwie Satellitenbilder und Wetter gecheckt habe, erster Kaffee, und dann höre ich jemand den Gang runterkommen. Ich weiß genau, wer es ist und in welcher Stimmung.
Also am Schritt.
Am Schritt weiß ich fast alles. Also so.
Fast so extrem wie in einer Ehe, also einer sehr langjährigen Ehe.
Wahrscheinlich.
Vielleicht habt ihr das in so einem Zeitraffer durchgemacht, weil ihr so auseinander seid. Und dann in 9 Monaten das, was andere in 50 Jahren mitmachen.
Die Ehe zu 9, ja. Es ist eine sehr intensive Art, zusammenzuleben, definitiv. Also ich habe mir irgendwann mal überlegt, ich habe ja mit den wenigsten Menschen jemals so viel Zeit am Stück verbracht. Vielleicht mit meinen Geschwistern, als wir klein waren und man noch nicht bei Freunden übernachtet hat. Aber wir waren ja immer alle da, ein Jahr lang.
Und du bist im Moment 4 Tage in der Woche als Ärztin tätig. Da weht ja ein ganz anderer Wind, wenn du jetzt im Krankenhaus bist. Und auch ganz andere Teams, ganz andere Konstellationen. Würdest du sagen, du konntest viel aus der Antarktis mitnehmen?
Ich bin definitiv viel milder als früher.
Viel milder,
ja. Ja, doch. Ich habe aber auch ich habe es hier sehr, sehr gut getroffen, in Wasserburg am Inn. Das ist wirklich ein tolles Klima und das macht es einem dann auch leicht. Aber natürlich gibt es auch mal Tage, die blöd sind oder Sachen, die einen ärgern, natürlich.
Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, also ihr habt diese besondere Situation gehabt in der Antarktis, in diesem Kokon, isoliert. Jetzt könnte man ja sagen, das, was dann da funktioniert, das funktioniert halt da und vielleicht auch nur da, unter diesen ganz besonderen Bedingungen, weil es ja auch auf eine Art so ein idealisierter Raum ist.
Ich würde sagen, jein. Das Extreme der Situation zwingt einem schon ab, sich dessen bewusst zu sein. Aber ich glaube, wie man miteinander umgeht, die Verantwortung und die Freiheit auch, den Spielraum hat man immer, den hat man auch hier. Es wissen ja alle, was eine Gruppe oder eine sozial schwierige Situation, was heilsam ist und was eskalativ wirkt, das weiß ja jeder. Aber man macht es halt nicht, weil man halt das Bedürfnis nach Dramatik hat oder noch mehr Recht haben will oder. Und das verkneift man sich da unten ganz stark. Und man geht schon, glaube ich, in der Antarktis große, große Kompromisse fürs Wohl des Teams, fürs Wohl der Überwinterung. Das ist Teil des Jobs irgendwo auch. Und ich glaube auch, dass man so viel Extrameilen für die Gruppe nicht 20 Jahre seines Lebens gehen würde. Man hat dieses Projekt Überwinterung und alle müssen gut durchkommen. Und dafür nimmt man sehr, sehr viel hin. Und hier würde ich, glaube ich, auf Dauer etwas weniger hinnehmen.
Gib mir mal ein Beispiel, was du hingenommen hast dort.
Vergessene Monatsberichte.
Vergessene Monatsberichte?
Weil man nicht weiß, welcher Tag ist. Und dann muss ich hinterherrennen und es bei allen eintreiben und so. Das habe ich eine Zeit lang hingenommen, dann irgendwann auch nicht mehr. Dann habe ich auch gesagt, Leute, jetzt reicht's. So, es gibt einen Redaktionsschluss.
Das klingt jetzt nicht so wild.
Nee, es war auch nichts Wildes. Also tatsächlich, wir hatten es sehr, sehr harmonisch. Und die Leute sind ja alle total selbstverantwortlich. Jeder hat eine völlig eigene Position, ein eigenes Fachgebiet. Und jeder hat sein Arbeitsethos auch, dass das läuft. Da muss sich niemand dran erinnern, dass er morgens aufsteht und arbeitet. Das wäre ja völlig absurd.
Du hast gerade gesagt, du bist milder geworden, vielleicht auch durch die Zeit dort oder ganz sicher sogar durch die Zeit dort. Bist auch sensibler geworden, weil du bestimmte Dinge jetzt schneller bemerkst, wenn so ja, im Team was nicht gut läuft, in der Arbeit oder im Zwischenmenschlichen.
Ich glaube, man wird im Jahr dort, wenn man so viel Stille und Weite hat, wird man ganz durchlässig. Also das ist ja auch bekannt bei den Überwinterern, wenn dann im Sommer die ersten Flugzeuge landen, plötzlich ganz viele Leute auf der Station sind, dass das eine große Überforderung ist. Das ist immer ein schwieriger Übergang. Da weiß man gar nicht, die Menschen, die von draußen hereinkommen, die bringen so eine Dichte mit. Das ist fast was Hartes, Brutales, was durch einen wie durchpfeift. Man hat das Gefühl, man hat gar keine Haut dafür. Und die wächst wieder so ein bisschen hin. Aber ich glaube, dass ich für viel Groll, Aggressivität, schlechte Stimmung und so, das kann ich noch weniger aushalten als vorher mit Sicherheit.
Das heißt, du bist da heute auch rigoroser, das anzusprechen und zu sagen, so nicht. Entweder wir ändern das oder...
Nö, ich ziehe mich einfach raus. Ist nicht meine Aufgabe, okay, andere Leute umzubiegen. Es sei denn, man muss jetzt aus irgendwelchen, wenn es jetzt Menschen sind, mit denen man zu tun hat oder ein Projekt hat oder so, dann muss man das natürlich lösen. Aber so allein, man sitzt in der Bahn oder irgendwo und einfach solche Stimmungen von Menschengruppen um mich herum, da bin ich tatsächlich relativ sensibel drauf. Und wenn es zu unangenehm ist, dann versuche ich da räumliche Distanz zu kriegen. Nicht bis an den Südpol, aber so. Ich brauche meine Bubbles.
Die Durchlässigkeit, die du vorhin erwähnt hast, du hast dafür einen schönen Begriff. Du hast gesagt, nach der Zeit, ich bin schneeflockig geworden. Die Welt da draußen wird laut und dicht. Ich weiß nicht, ob das schon nach der Rückkehr war oder als der Sommer begann und dann da Dutzende von neuen Leuten kamen und Flugzeuge gelandet sind und so weiter. Schneeflockig. Bist du das heute auch noch?
Weniger als damals. Man kriegt schon wieder ein dickeres Fell. Das ist auch gut so. Man wird auch wieder Teil der Gesellschaft. Also auch wenn es Momente des Beständens gibt und auch Momente der Einsamkeit, fühle ich mich mittlerweile schon der zivilisierten Welt wieder zugehörig.
Aber du sagst ja auch, diese Selbstwirksamkeit, die war einfach sehr enorm, ne? Trotz dieser ganzen Unausweichlichkeit, ja. Vielleicht auch wegen der Unausweichlichkeit, weil ihr wart einfach darauf angewiesen, selbstwirksam zu werden und was zu tun für euch, für einander. Das ist doch bestimmt was man vermisst, oder nicht?
Das ist dort natürlich großartig und gerade dieses Team zu haben, die alle, die so unglaublich tolle Sachen können, ja, meine ganzen Mitüberwinterer. Also da fühlt man sich ja wie der Käfer auf dem Rücken, wenn man dann nur noch seine eigenen kleinen Kompetenzen hat. Und das ist am Ende ja auch ein riesiger, was soll ich sagen, nicht ein Spielplatz trifft es nicht, aber schon so ein Wirksamkeitsgarten. Man lernt im Sturm sich auszukennen, man lernt auf dem zugefrorenen Südpolarmeer rumzufahren, man lernt ein System zu entwickeln, wie nichts runterfällt, wie am Ende vielleicht sogar das Käsebrot nicht gefriert. Also man hat so ganz viele Sachen, wo man erfinden, improvisieren, sich was ausdenken kann. Und das betrifft den Alltag, die Arbeit, ganz viele Dinge. Man muss selbst Geräte wieder zum Laufen bringen, die auf einmal spinnen im Hospital. So was mache ich ja sonst nie. Ich operiere und lasse mir das Messer reichen. Und auf einmal muss ich gucken, warum fällt dieses Laborgerät aus? Wie kann man das jetzt reparieren? Was ist, wenn da irgendwelche Teile fehlen? Können wir zusammen irgendwas basteln? Oder?
Aber das geht doch hier nicht so in dem Maß.
Ich weiß nicht, ob wir nicht uns selber da die Zäune setzen. Ich glaube, es geht viel mehr, als man denkt. Aber dann ruft man halt einen Service an. Da kommt halt einfach mal 8 Monate keiner.
Aber da hat man natürlich auch die Zeit. Also da sind ja viele andere Dinge, die uns hier irgendwie Zeit wegnehmen und uns abhalten von Dingen. Oder wir denken, wir müssten die machen, ne, die irgendwie so eine Hektik verursachen. Die ist da ja gar nicht, vermute ich.
Man hat schon zu tun. Also so ist es nicht. Aber es fällt natürlich weg, zur Arbeit zu fahren, einzukaufen, Blumen zu gießen. Briefkasten zu leeren, also da bleibt schon mehr Freizeit übrig, weil dieses Alltagsgeraffel eben einfach sowieso in der Station stattfindet.
Beim Vorstellungsgespräch hat jemand zu dir gesagt, danach, also nach der Überwinterung und nach den 9 Monaten, sind sie für den normalen Markt verdorben. Das war die schreckliche Prophezeiung, die am Anfang stand. Ganz so extrem ist es nicht, oder doch?
Ein Stück weit. Also das, was ich früher gemacht habe, würde ich so nicht nochmal machen. Das Leben, was ich früher geführt habe, würde ich so nicht nochmal führen.
Das heißt, das frühere Leben war mehr oder minder rund um die Uhr im Krankenhaus?
Genau, das war viele Jahre auch gut für mich. Also ich habe das auch gewählt, aber irgendwann auch drüber. Aber ich würde das so nie wieder machen, weil das ist einfach, das ist durch. Das ist die Aurelia von gestern, das ist nicht mehr mein jetziges Leben. Und mir ist die Vielfalt unglaublich wichtig. Und wenn ich die nicht hätte, also wenn die Medizin noch mal in so einem Maße alle anderen Seiten von mir platt machen würde, die drankommen wollen, wird sie rausfliegen.
Die Aurelia von gestern. Das heißt, es gibt eine Aurelia vor der Antarktis und danach?
Ja.
Das kannst du so klar benennen?
Ja, doch. Deswegen ist man ja auch verdorben für den normalen Markt. Also das verändert einen schon sehr. Und es schärft auf die Werte. Was will ich eigentlich, was nicht? Ich meine, Stichwort, wir sind ein paar Jahre hier, dann bin ich weg. Wir sind alle palliativ, längst vom ersten Schrei an streng genommen. Was machen wir mit der Restzeit? Was will ich wirklich? Also die Frage, an der kommt man nicht vorbei, wenn man in diese Sternenhimmel geguckt hat.
Aber beantwortet man die danach klarer?
Man sortiert klarer, was man will und was nicht, glaube ich. Das schon.
Und wie ist denn das Leben jetzt?
Also ich habe jetzt eine 75%-Stelle. Ich habe jede vierte Woche frei. Oder wie man es halt auch hinschiebt, dass es für die Klinik passt und für mich passt. Das heißt, ich bin, wenn ich in der Klinik bin, auch voll und ganz Ärztin. Und wenn ich halt die Woche nicht da bin oder 2 Wochen, auch wenn man es zusammenlegt, dann bin ich auch ganz weg. Und in einem ganz anderen Aggregatzustand zu sein, mich in ein anderes Gebiet zu bewegen, das ist mir wahnsinnig kostbar. Also dann kümmere ich mich um meine Mutter im Schwarzwald, bin mit meinen Geschwistern oder ich halte Vorträge oder ich bin eben in meiner Identität oder Rolle, Beruf als Buchautorin, als Rednerin unterwegs. Und ich habe einfach auch noch Räume für Sachen, bei denen ich noch nicht weiß, was es werden wird. Es bleibt einfach noch was übrig, wo es Unbekannte durch die Tür kommen kann. Und das ist mir fast das Kostbarste. Das ist nicht mehr verhandelbar. Und früher war das immer verhandelbar. Das stand immer an letzter Stelle.
Das hat sich gedreht.
Das hat sich gedreht. Die Arbeit hat immer alles dominiert und immer alles gefressen. Also da war nichts übrig. Da war Briefkasten leeren, vielleicht einmal im Monat. Und ansonsten essen und schlafen, wann immer man kann. Das ist auch cool. Ich wollte auf einer langen Strecke gar nicht so einen lauwarmen 9-to-5-Job haben, sage ich jetzt mal. Und jetzt finde ich genau das gut. Ich mache das, was ich mache und habe Spaß dran und mache aber ganz unterschiedliche Sachen. Und die Vielfalt ist mir total kostbar.
Jetzt gibt es an der ganzen Geschichte einen Pferdefuß. Nämlich, wenn man einmal zu den Überwinterern zählte, darf man nie wieder dahin. Das ist so ein bisschen, man ist aus dem Paradies verstoßen. Du kannst natürlich trotzdem in die Antarktis reisen, aber du kannst nicht nochmal überwintern.
Das ist aus sozialen Gründen so. Die wollen immer ein frisches Team, was auf seine ganz eigene Art den Zauber entdeckt, den Alltag regelt und so weiter. Und wenn da Besserwisser dazwischen sitzen, das wird das sehr stören. Und so hart das ist, wenn man abfliegt, das ist wirklich unvorstellbar hart. Trotz allem macht es das ja auch so besonders. Man weiß, unsere Zeit läuft ab und wir müssen es einfach genießen. Das ist so ein Privileg, diesen Ort überhaupt betreten zu dürfen. Dort das seinen Alltag nennen zu dürfen, sein Zuhause. Das ist unglaublich. Ich bin tatsächlich noch einmal in der Antarktis gewesen, ein Dreivierteljahr später, auf einer Inlandsexpedition. Das war aber auch nur der Sommer und das ist natürlich ganz anders. Dafür aber Hinterland und tatsächlich auch Start und Ende an der Neumeier-Station. Das war wie nach Hause kommen. Es riecht wie immer, die Spülmaschine piept wie immer, die Treppen knarzen wie immer. Und
möchtest du nochmal hin oder ist das Kapitel jetzt dann doch irgendwann mal beendet?
Oh, ich würde definitiv wieder ins Eis gehen. Also im Moment ist mein Leben hier, also so in dickeren Zeitscheiben. Das steht jetzt gerade nicht an. Aber die Sache mit dem Eis ist nicht zu Ende. Und auch nicht mit den einsamen Orten. Jetzt mache ich erstmal meinen Sommerurlaub in Alaska.
Und das Eis wartet.
Das wartet.
Danke, Aurelia.
Sehr gerne.
Das war Aurelia Hölzer und die Antarktis. Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht einmal bislang den Titel ihres Buches erwähnt habe. Es heißt Polarschimmer und ist bei Piper erschienen. Und es ist wirklich lesenswert. In meiner Anmoderation hatte ich ja das Stichwort Horrorfilm. Und das Lustige ist, Aurelia und ihr Team haben tatsächlich einen Horrorfilm gedreht, der heißt Vampire Station. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Hintergrund ist, dass alle Forschungsstationen, es gibt ja mehrere verschiedener Länder, in der Antarktis ein jährliches Filmfestival veranstalten. Und das Team hat Vampire Station eingereicht. Viel Spaß beim Anschauen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr Talk Talk noch nicht abonniert habt, es ist ja nur ein Klick. Also, bis dann. Tschüss.